Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anni und die starken Frauen. Die heutige Folge wird präsentiert vom Roland. Ronald. Oh Gott, ich bring's immer durcheinander. Na gut, lassen wir das drinne. Vom Ronald. Ronald war letzte Woche bei mir im Podcast und wir haben über sein Unternehmen Easy Rechtssicher gesprochen. Easy Rechtssicher ist ein Plugin für deine Website. Ich habe das jetzt selbst gerade genutzt. Anfang des Jahres habe ich den Vertrag dazu abgeschlossen. Das ist ein Abo-Vertrag, wo man ein Plugin kriegt, das und einen Datenschutzgenerator hat, um seine Website datenschutzsicher und rechtssicher zu machen. Und in diesem Starterpaket, das ist jetzt ganz neu gelauncht, ist halt quasi eine Anleitung auch für Existenzgründer oder für Unternehmer, die sich bisher noch nicht so richtig damit beschäftigt haben, wie baue ich denn mein Online-Business richtig auf, was brauche ich da für AGBs, was brauche ich für Verträge, wie muss meine Datenschutzerklärung aussehen, mein Impressum, was muss ich in meinem Newsletter beachten und. Da gibt es ja immer ganz, ganz viel. Ich kenne das selbst aus dem Verein. Wir tauschen uns da auch regelmäßig aus und versuchen da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und das Schöne an dem Plugin von Easy Rechtssicher ist halt, dass es sich automatisch aktualisiert. Der Ronald sitzt nämlich da, der ist Anwalt und hat die Rechtsurteile im Blick. Und immer, wenn es da was Neues gibt, dann spielt er das quasi im Hintergrund für uns alle ein. Und diejenigen, die sein Easy Rechtssicher Abo haben und das mit ihrer Website verknüpft haben, haben automatisch dann immer eine aktualisierte Datenschutzerklärung auf ihrer Website einmal gemacht und eingestellt und dann läuft es und spart mir unheimlich viel Zeit und Nerven, vor allem immer zu denken, okay, habe ich das da richtig gemacht, an was muss ich denken, nur wenn sich quasi an meinem Business was verändert und ich habe neue Vertragsarten, zum Beispiel Werbepartnerschaften für den Podcast und so weiter oder gebe da was anderes raus oder nutze andere Tools, um meine Website und die den Traffic darauf zu analysieren, dann muss das natürlich integriert werden in die Datenschutzerklärung, aber das funktioniert wunderbar mit dem Generator, ein paar Fragen beantwortet und schon funktioniert es. Also, Easy Rechtssicher, das Starterpaket ist seit letzter Woche erhältlich. Ihr findet auch die ganze Information unten in den Shownotes, die Links dazu und die Werbepartner-Links von mir und vom Roland. Und genau, viel Spaß beim Aufbauen eurer Website oder beim Aktualisieren eurer Website. Und falls ihr das nicht könnt, ihr könnt es gerne auch eurer Webdesignerin geben. Ich mache das super, auch im Team mit meiner Webdesignerin. Und genau, das funktioniert wunderbar. Jetzt geht's los. Heute im Interview ist die Christiane Stein. Christiane habe ich im März kennengelernt in Hamburg bei einer Veranstaltung. Ich war als Keynote-Speaker geladen zum Thema Digitalisierung, denn neben dem Podcast bin ich ja Unternehmensberaterin, freiberuflich und im Thema IT-Projekte und Digitalisierung für Prozesse in Unternehmen verantwortlich und habe da sehr viele Großkunden. Und ich war zu einer Veranstaltung und habe dort einen Vortrag gehalten und habe einen Messestand mit betreut. Und die Christiane, die hat durch die ganze Veranstaltung geführt. Denn Christiane ist Moderatorin im Eventbereich. Sie war viele, viele Jahre Nachrichtensprecherin bei NTV, hat auch in Daily Soaps mitgespielt und andere Rollen. Und genau, ich greife da gar nicht so viel vorn weg. Sie wird ein bisschen erzählen über ihre Geschichte, über ihre Karriere. Als dreifache Mutter und Ehefrau einen Job zu meistern, bei dem man doch reisen muss und bei dem man vielleicht ganz andere Arbeitszeiten hat als ein normaler Angestellter, so 9-to-5. Und es war super spannend und ich bin wieder dankbar, so eine starke Frau getroffen zu haben und habe die Chance natürlich gleich genutzt, sie zu interviewen. Viel Spaß dabei und hoffe, das bringt euch Inspiration und vor allem dazu, dran zu bleiben bei eurem Herzensbusiness, denn das kann die Christiane dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen. Sie hat da ein paar tolle Beispiele, aber hört selbst. Viel Spaß! Christiane, vielen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Erzähl doch mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und was du machst.
Ich bin Journalistin und Moderatorin, habe viele Jahre beim Nachrichtenfernsehen gearbeitet, vorher auch bei anderen Sendungen, also im bunteren Fernsehen, habe die Vorabendserien bei der ARD angesagt, aber habe wirklich aktiv die letzten Jahre eigentlich Nachrichten gemacht und parallel immer ganz viel Kongresse, Konferenzen, Veranstaltungen begleitet. Und das ist das, worauf ich mich mittlerweile auch eigentlich hauptsächlich fokussiere. Das heißt, ich bin sehr viel deutschlandweit unterwegs für Kongresse, Veranstaltungen, zu den Schwerpunktthemen Digitalisierung, Innovationen, also zu den Tech-Trends, die da gerade irgendwie so aufploppen in den letzten Jahren. Also sehr, sehr spannende Dinge zum Thema künstliche Intelligenz, digitale Ethik. Also es wird ja immer wieder weitergedacht. Und das ist das, womit ich im Grunde genommen ja mich beschäftige, mehrmals die Woche da unterwegs bin, momentan ein bisschen weniger durch Corona, wie wahrscheinlich alle so ein bisschen jetzt gerade ausgebremst worden sind, aber beobachte natürlich trotzdem weiter, was sich alles so Spannendes tut.
Ja, genau. Da haben wir uns auch kennengelernt, ne, vor ein paar Wochen in Hamburg bei der NCF-Veranstaltung, die du moderiert hast und ich durfte einen Vortrag halten. Jetzt spuren wir mal kurz zurück. Wie kommt man denn dazu, ins Fernsehen zu kommen, Moderatorin zu werden, Journalistin zu werden? Wie bist du da hingekommen? Wusstest du das schon immer, dass du das machen
willst? Ja, irgendwie schon. Ja, also ich wusste natürlich nicht, dass ich da mal hinkomme, aber ich glaube, wenn man die Bilder nicht im Kopf hat, dann passieren sie auch nicht. Das heißt, ich habe als wirklich kleines Mädchen schon diese Bilder im Kopf gehabt und unglaublich bewundernd auf Fernsehansagerinnen und Nachrichtensprecherinnen geguckt. Also das hat mich irgendwie total fasziniert, diese Frauen im Fernsehen, die da so den Menschen irgendwie die Welt erklärt haben. Und ich hatte eine Faszination dafür und habe das dann auch immer mit meinen Freundinnen irgendwie nachgestellt, als dann die ersten Videokameras raus. Ich hatte natürlich keine Videokamera, weil meine Eltern da immer sehr spät unterwegs waren. Aber eine Freundin hatte sehr früh eine Videokamera. Und es gibt auch wirklich noch Aufzeichnungen, wo ich da so sitze mit so einer Yoga-Palme neben mir und den Menschen, glaube ich, das Wetter erzähle. Ich fand das sehr spannend und habe das immer so als Wunschtraum im Kopf gehabt. Habe aber so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich habe ja wirklich eine kaufmännische Ausbildung auch erstmal gemacht und Wirtschaft studiert. Aber wie gesagt, die Bilder waren im Kopf und irgendwann habe ich wirklich so einen ganz starken Moment gehabt, wo ich dachte, jetzt oder nie. Und habe dann nochmal alles umgedreht.
Wie funktioniert das? Bewirbt man sich? Geht man irgendwo hin und sagt, so, ich bin jetzt hier Christiane, ich möchte gerne Nachrichtensprecherin werden. Was habt ihr für mich? Wie läuft das ab?
Es war zumindest so ein Moment, ich weiß das auch noch ganz genau, wo ich da saß und was das für ein Moment war. Das war wirklich in einem Bauunternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe Buchhaltung gemacht. Deshalb, also ich bin auch zahlenaffin, ja, und habe da meine Buchhaltung gemacht, habe da eine Ausbildung gemacht und habe da auch noch weiter später gearbeitet in der Buchhaltung und habe dann so gedacht, oh mein Gott, das möchte ich eigentlich nicht dauerhaft machen. Und habe wirklich so im Goldenen Blatt oder in irgendeiner blöden Zeitschrift so einen Spruch von der Kate Moss gelesen, die gesagt hat, man kann alles schaffen, wenn man es nur wirklich will. Ich meine, das ist so ein Spruch, den man auch seinen Kindern ganz gerne mal mit auf den Weg gibt und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht irgendwie denkt, ja, wird schon alles immer so klappen. Aber ich habe den wirklich sehr ernst genommen und habe gesagt, liebe Kate Moss, ich werde das jetzt ausprobieren, weil ich will wirklich, wirklich hier nicht arbeiten. Also ich wusste, was ich nicht will. Ja. Das hilft aber auch manchmal im Leben, wenn man weiß, was man nicht will. Und habe wirklich dann eine Minute später auch den Telefonhörer, damals gab es, glaube ich, auch keine Handys, den Telefonhörer in die Hand genommen und habe wirklich von meinem damaligen Arbeitgeber eigentlich auch super unverschämt, habe die gelben Seiten aufgeschlagen bei Filmproduktionen, nachgeschlagen, habe da angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne bei euch mitmachen. Ach, und der war relativ freundlich, also der hätte ja auch sagen können, du hast nicht mehr alle Tasten im Schrank. Der war aber sehr nett und hat gesagt, ja, also wenn du mal beim Fernsehen was machen willst, dann wir buchen unsere Komparsen immer übers Arbeitsamt. Und dann habe ich wirklich, also den wirklich in kleinen Schritten, und ich habe mir auch eine lange Deadline gesetzt, ich glaube, ich war damals 20 und habe gesagt, ich mache das, ich gucke jetzt, dass ich das bis 30 geschafft habe. Mhm. Also ich habe mir wirklich eine ganz, ganz lange Zeit genommen und habe gesagt, ich werde, also wenn ich da arbeiten möchte, dann macht es ja auch Sinn, sich da aufzuhalten. Man wird ja nicht einfach irgendwie im Bauunternehmen dann fürs Fernsehen entdeckt. Also ich dachte, ich muss mich da tummeln, wo ich hin will, im Kleinen. Und wenn ich da die Kabel trage oder irgendwas mache und habe wirklich ganz klein mit Komparserie da angefangen und das immer weiter professionalisiert. Also ich bin zum Arbeitsamt, habe meine Bilder abgegeben und dann hieß es dann so, ja, da kriegst du vielleicht so einmal im Schaltjahr dann einen Job. Aber die haben mich wirklich relativ regelmäßig angerufen, weil ich super früh mir ein Handy besorgt habe, wo alle, ich weiß noch, meine Eltern sind hier durchgedreht, haben gesagt, wie ist das ein Handy? Das war irgendwie quasi 1994 oder so. Aber das hat mir dann geholfen, dass die mich halt oft angerufen haben, weil sie wussten, ich gehe ans Telefon und kann relativ schnell sagen, ob ich Zeit habe oder nicht, während alle anderen Studenten, ich habe dann auch studiert, Wirtschaft parallel, die sind dann mal erst abends an ihre Anrufbeantworter gegangen, haben die abgehört. Das heißt, damals habe ich schon gelernt, das ist ein Invest, um da wieder was rauszuholen. Also das Handy hat mir damals, eines der ersten Handys hat mir eigentlich meine Jobs geebnet.
Voll gut. Und jetzt bist du auch gerade im Bereich Digitalisierung tätig, ne?
Nein, ich bin der totale Tech-Freak. Also ich war schon immer, ich habe Spaß daran.
Voll gut. So, und jetzt nochmal für mich. Ich bin, wenn ich studiert habe und eine Ausbildung gemacht habe, ja, dann habe ich irgendwie vielleicht bei einem Bauunternehmer, wie du sagst, dann hat man einen Arbeitsvertrag, man weiß ganz genau, man arbeitet Montag bis Freitag, 9 to 5, man kriegt am Monat...
7 bis 4.
Oh Gott.
Super, ja.
7 bis 4. Und man sieht dann schon seine Kollegen, die da schon 20 Jahre sitzen und denkt sich, oh Gott, ich möchte da nicht auch die nächsten 40 Jahre sitzen. Wie funktioniert denn aber gerade so dieses ganze Arbeitsvertragsdingens beim Fernsehen? Also kriegt man auch ganz normal einen Arbeitsvertrag? Oder wenn du sagst, Mensch, die buchen dich für eine bestimmte Zeit, wie funktioniert das?
Ja. Ja, das ist natürlich eine Umstellung. Ne? Wenn man also fest angestellt ist, oder ich meine, ich habe damals eine Ausbildung gemacht, dann hast du einen Vertrag über 2-3 Jahre und kriegst regelmäßig dein Geld, musst aber natürlich auch jeden Tag auftauchen. Das ist etwas, das muss man dann auch aushalten können. Ne? Also ich habe natürlich nicht einen festen Vertrag bekommen. Ich war für diese Komparsenjobs, also fange wirklich so im Kleinen an, als ich irgendwie 20 war und man wird angerufen und man darf mal einen kleinen Job beim Fernsehen machen und kriegt dafür dann an dem Tag Geld und am nächsten Tag halt nicht und die nächsten 3 Wochen vielleicht auch nicht. Das ist aber dann so gewachsen, dass ich dann nach einer Weile auch von einem Fernsehsender dann angeboten bekommen habe, weil die gemerkt haben, die hat anscheinend Zeit dafür, der geben wir jetzt mal ein bisschen eine kontinuierlichere Geschichte, dass das dann sogar ein fester Vertrag geworden ist. Also ich habe dann mit denen sowas gehabt, dass ich festes Gehalt bekomme und mich dafür zur Verfügung stellen muss, dann auch an 2-3 Tagen die Woche dann Zeit zu haben und das zu machen oder auch flexibel Zeit zu haben, so wie die das möchten. Da ist mal ein fester Vertrag draus entstanden. Das hat sich dann immer so gemischt. Ne? Also auch als ich dann später bei NTV war, waren das, ja, das waren so festfreie Verträge. Ne? Man kriegt für die Tage, die man da auftaucht, Geld. Man weiß, man hat ungefähr so 5 bis 10 Tage im Monat, aber man kann sich jetzt auch nicht 100% drauf verlassen. Das ist so, ja, man weiß, man darf da arbeiten und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so sein. Aber man hat natürlich nicht in dem Sinne so ein kalkulierbares festes Gehalt wie in anderen Branchen. Ja. Ich will gar nicht sagen in anderen Branchen, weil das hat jede Branche natürlich für sich so festgelegt. Welche habe ich jetzt frei, welche habe ich fest? Mhm. Ich kann das ganz gut. Ich habe das über die Jahre gelernt, dass mir sind diese Freiheiten sehr viel mehr wert als diese Sicherheit. Und ich habe auch festgestellt, dass in den letzten Jahren die Menschen mit ihren sicheren Verträgen eben auch nicht diese Sicherheit wirklich haben, die sie vielleicht psychologisch gesehen vielleicht haben.
Ja. Jetzt hast du gerade auch davon erzählt, na gut, fest frei 5 bis 10 Tage vielleicht im Monat, ne? Oder vielleicht auch mal mehr. Da ist ja jetzt viel Zeit zwischendurch, wo sich jetzt jeder Normalbürger denken würde, ach, die Christiane hat ein Leben, ne? Die muss 10 Tage im Monat arbeiten und dann funktioniert es. Aber wie legt man denn dafür seine Preise fest, ne? Also im Job weiß ich habe 40 Stunden die Woche, ich gehe da Montag bis Freitag hin und dann habe ich meine festen Tage Urlaub und bei dir ist eher so, na gut, es sind 10 Tage im Monat arbeiten.
Oder bei einem Arbeitgeber, ne?
Also, ja, genau, dann erzähl mal, genau.
Also das ist ja dann in dem Sinne so, dass du bei dem einen Arbeitgeber hast du das, bei dem anderen, du hast ja mehrere Arbeitgeber. Ja. Du hast ja also zum Beispiel, wenn ich auf Kongressen unterwegs bin, habe ich natürlich verschiedene Unternehmen, die einen buchen. Dann hat man mal eine Roadshow, dann hat man mal eine Veranstaltung, die vielleicht 2-3 Mal läuft oder auch nur einmal. Also angefangen hat das Ganze ja im Endeffekt so, dass ich damals, also dann habe ich bei dieser Serie meinetwegen ein paar Tage im Monat gejobbt. Dann habe ich währenddessen mein Studium gehabt, wo ich was zu tun hatte, später als das Studium vorbei war. Meinetwegen, ich hatte NTV, wo ein paar Tage im Monat was zu tun war. Dann habe ich an einer Akademie unterrichtet und einfach Moderation und Journalismus mehrmals die Woche unterrichtet und als Dozentin da gearbeitet. Und so wird dann nachher ein Schuh draus. Also ich habe eigentlich verschiedene Arbeitgeber gehabt. Und klar hat man auch mal vielleicht eine Woche weniger zu tun, aber man weiß es selber. Dann sitzt man eben und macht seine Buchhaltung, an der kommt man auch vorbei, und macht Akquise, macht seine Homepage. Also man hat natürlich immer was zu tun als Freiberufler, aber es ist nicht so, dass man dann nur diesen einen Arbeitgeber hat, wo man irgendwie 5 bis 10 Tage im Monat arbeitet. Das mischt sich so zusammen, ne? Und nachher hat man doch irgendwie jeden Tag zu tun.
Ja, nee, dann wird auch rund, glaube ich, für die, die das nicht greifen können. Gerade wenn du sagst, als Freiberufler tätig ist, verschiedene Auftraggeber hat, dann muss man halt auch sehr flexibel sein, weil es sind vielleicht auch unterschiedliche Zeiten, zu denen man gebraucht wird, oder unterschiedliche Orte, an denen man gebraucht wird. Wie kriegst du das logistisch auch hin? Ich meine, du warst ja nicht immer nur Studentin für dich allein verantwortlich, du hast ja auch
Familie. Ja, ja, genau. Ich habe 3 Kinder und die kriegt man aber auch nicht alle gleichzeitig, sondern manche kriegen sie gleichzeitig. Ich habe sie nacheinander bekommen. Klar, als Studentin kann man sich auf sich konzentrieren und dann reist man natürlich auch sehr, sehr gerne rum. Bei NTV war es damals so, also ich habe 10 Jahre lang bei NTV gearbeitet, fast nur am Wochenende. Das heißt, da war ich am Wochenende unterwegs, was natürlich auch im Nachhinein denke ich mir, boah, das war schon eine harte Zeit, weil ich auch sehr viel Frühschichten gemacht habe und dann kleine Kinder, da war nichts mit am Wochenende ausschlafen. Wie hat man sich organisiert, ne? Also im Endeffekt, am Wochenende hat das dann mein Mann gemacht, unter der Woche habe ich das gemacht, mal hat man dann auch ein Kindermädchen im Einsatz, versucht sich so zu organisieren. Vieles hat in Köln stattgefunden, aber für die Kongresse und Konferenzen bin ich natürlich in ganz Deutschland unterwegs, sehr viel in Berlin. Mhm. Morgens rein, abends raus. Mittlerweile sind die Kinder größer und ich muss nicht immer sofort irgendwie pünktlich zurück sein. Aber so hat sich das über viele Jahre natürlich immer wieder verändert und da muss man sich immer wieder neu anpassen, was geht und was nicht geht. Mhm. Ich habe immer sehr gerne auch Messen gemacht. Die habe ich viele Jahre einfach abgesagt, weil das einfach zu viele Tage dann waren, die man von zu Hause weg gewesen wäre. Das wäre dann einfach auch für die Kinder nicht schön gewesen, mhm. weil ich da schon den Anspruch habe, dass man da da ist für Mittagessen, für Hausaufgabenhilfe, um das alles irgendwie in geregelten Bahnen zu haben.
Ja, apropos geregelt, was sind denn für dich so Pro und Contra, wenn du mal vergleichst, das damals Angestelltenverhältnis und dann in der freiberuflichen Tätigkeit im Film, Fernsehen und auf Bühnen unterwegs zu sein?
Also erstmal, unabhängig jetzt von dem Freien oder Fest, sind es einfach 2 ganz, ganz verschiedene Branchen. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied, in welcher Branche man eben arbeitet. Selbst wenn man im Controlling arbeitet, finde ich, ist es ein Riesenunterschied, ob man das für ein Modeunternehmen macht, für eine Kosmetikmarke, für ein Bauunternehmen oder eine Bank. Also das ist einfach von den Menschen, die da arbeiten, von dem Produkt, für das man sich irgendwie interessieren muss. Und selbst wenn man da wirklich nur Kostenstellen irgendwie in den Computer eintippt, finde ich, ist das ein totaler Unterschied, für was man das macht. Ja. So, dann die Vorteile für mich, also ich finde halt, was das Freiberufliche angeht, wie es im Namen schon drinsteckt, einfach die Freiheit zu haben, das ein bisschen zu entscheiden. Ich kann natürlich auch, wenn ich für einen Kongress gebucht bin, nicht entscheiden, wann ich dahin fahre, ne? Aber ich kann im Vorhinein halt entscheiden, habe ich an dem Tag Zeit oder nicht, interessiert mich das Thema. Wobei ich da auch der Meinung bin, um etwas aufzubauen, muss man auch irgendwie sehr viel auch erstmal machen, wo man vielleicht später sagen kann, ja, okay, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding und da sage ich jetzt mal ab. Also diese Freiheit dann später zu haben, wenn man sich dahin gearbeitet hat, ist natürlich auch großartig. Die hat man die ersten Jahre dann vielleicht nicht. Mhm. Ja, was sind die Vorteile? Dass man für sich selber verantwortlich ist. Also ich glaube, ich kann ganz gut Verantwortung für mich übernehmen und das halt auch mal aushalten, wenn das nicht so gut funktioniert. Was aber eigentlich so in den Jahren irgendwie auch noch nicht passiert ist. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Auch wenn einem viele Leute, Eltern ganz vorne weg, die immer wollen, dass man so den sicheren Weg einschlägt. Bis jetzt hat es immer gut funktioniert und ich habe über die Jahre auch gelernt, das einfach zu wissen, wenn mal so eine kleine Durststrecke kommt. Deshalb halte ich das jetzt hoffentlich auch alles ganz gut aus, weil ich weiß, das wird auch wieder besser werden. Das sind so die Vorteile, einfach diese Eigenverantwortung, die Freiheit, diese Kreativität, die man hat, aber vor allem dieses alleine entscheiden dürfen. Ich entscheide ganz gerne alleine, also wie meine Homepage aussieht, wie ich einen Text schreibe, ne? Das habe ich also auch, wenn ich bei NTV oder in meinem Nachtfernsehen irgendwie auch alleine dann vielleicht unterwegs war, weil ich als Freiberufler gebucht war, muss man sich ja doch wieder mit einem Riesenteam irgendwie absprechen und ich genieße das so bei meiner Selbstständigkeit jetzt auf Kongressen und Veranstaltungen, dass ich das ganz gut alleine zu Hause vorbereiten kann. Klar, mit Telcos und Konferenzen irgendwie mit anderen, mit dem Input, aber
Wie läuft es denn ab? Also ich bin jetzt eine große Firma, ich habe gesehen, du hast auch Microsoft Summit zum Beispiel gesprochen. Ich komme jetzt als Microsoft zu dir und sage, ich habe jetzt hier eine Veranstaltung, Christiane, das und das ist das Thema, moderierst du das bitte? Wie bereitest du dich da inhaltlich drauf vor? Wie frei bist du dann in dem, was du dort sagst? Wie funktioniert denn das? Weil es ist ja nicht nur einfach, du fährst dahin, stellst dich auf die Bühne und alles läuft, ne?
Ja, aber ich merke schon, wie so meine Augen anfangen zu glänzen, weil ich einfach so super Spaß daran habe. Also wenn jemand anruft und sagt, hier, wir haben einen großen Kongress und je größer, desto schöner. Also ich finde das ganz toll, wenn das große Veranstaltungen sind und da tolle Themen dahinter stecken. Ja, ich habe mit denen natürlich ein Briefing vorher, ne? Also egal, ob jetzt persönlich oder am Telefon. Und da fragt man natürlich, okay, was ist das Ziel des Ganzen? Warum macht ihr das? Wen habt ihr eingeladen? Was ist euer Motto? Ja, meistens gibt es ja irgendein, also ich liebe schöne Mottos. Ja, es gibt ja immer irgendeinen Claim, der über dem Ganzen steht. Bei Microsoft war das letztes Jahr das Thema Shared Intelligence. Dieses Jahr ist Trusted Intelligence. Also es wird dann irgendwie weitergedacht. Also aus diesen Mottos kann man natürlich schon immer was Tolles machen. Da steckt schon immer ganz viel Zielsetzung des Kunden drin. Dann natürlich, habt ihr das letztes Jahr schon gemacht? Was waren eure Learnings? Was ist euch das Wichtige? Mit welchen Botschaften sollen die Gäste nach Hause gehen? Ja, was sind so die drei Kernbotschaften, die ihr transportieren wollt? Das sind so die Fragen, die ich stelle. Und daraufhin bereite ich das vor. Und meistens hat man ja noch Podiumsgäste zu einem bestimmten Thema. Da überlegt man sich natürlich spannende Fragen. Das ist dann auch immer das Gute, wenn man extern ist, weil man natürlich auch die Fragen des Publikums vielleicht nochmal ein bisschen besser weiß, als wenn man zu sehr dann im Thema drin ist. Aber ich bin in diesen ganzen Tech-Themen bin ich eigentlich ganz gut drin, weil ich sie selber so mega spannend finde. Und da ich das Ganze ja seit 20 Jahren irgendwie begleite, bin ich ja auch von der ersten Chip-Produktion eigentlich so dabei, was da so ja entstanden ist. Insofern weiß ich auch, an welcher Stelle da gerade die Fragen eigentlich sind.
Ja. Und dann ist es ja aber trotzdem auch eine Mischung zwischen, okay, du kannst dich bis zum gewissen Grad vorbereiten, aber gerade so eine Veranstaltung läuft ja nicht immer nach Plan. Ne? Die Leute halten sich vielleicht nicht an die Zeit. Irgendwie vielleicht ist es ein anderer Gast in einer Podiumsdiskussion. Einer ist weg, dir fehlen auf einmal die Fragen. Für den neuen Gast, wie gehst du denn mit solchen...
Ja, das ist ja das Spannende an den Live-Geschichten. Und ich habe auch ich habe auch Live-Fernsehen gemacht, da ist natürlich auch ganz viel Unfug passiert. Ne? Das ist einfach so. Das ist einfach, damit muss man dann, ja, man muss das so nehmen, wie es kommt und daraus was machen. Und ich glaube, da muss man dann schlagfertig sein, spontan sein. Und es auch eben aushalten, wenn man sich mal blamiert. Also das habe ich auch meinen Schülern oft im Unterricht gesagt, wenn die gesagt haben, ja, aber soll ich das denn annehmen und vielleicht kann ich das ja noch gar nicht oder was mache ich, wenn das und das passiert? Ja, das muss man dann auch mal abkönnen, dass man dann vielleicht auch mal gerade da hadert oder da hängt oder ein Blackout hat oder so. Es kann alles passieren, aber im besten Fall schafft man es eben, was daraus zu machen. Und wenn dann irgendwie ein Gast fehlt oder nicht auf die Bühne kommt, ich finde es immer wichtig, dass man das Ganze irgendwie positiv aussehen lässt und dass man nicht die Schuld jemand anderem hinschiebt. Also wenn ein Gast, also alles schon passiert, dass der dann irgendwie die Zeiten nicht eingehalten hat, der war nicht pünktlich da, dann ist es, glaube ich, das Fatalste zu sagen, oh, da ist aber jemand nicht pünktlich oder so, sondern dann wirklich was Positives draus zu machen, dass der sein Gesicht nicht verliert, weil man als Moderator ja auch dafür zuständig ist, die anderen gut aussehen zu lassen und den roten Teppich für die anderen auszurollen. Also das ist, glaube ich, etwas, was man dann jonglieren muss.
Hast du irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, boah, da ist mal was schiefgelaufen, aber du hast genau das gut umdrehen können und es ist was Cooles draus geworden?
Ja, so keine spektakulären jetzt, aber dass man immer, also das irgendwie, also was immer, es passieren immer schöne Dinge, wenn man irgendwie Talk hat und einfach spontan da irgendwelche Lacher entstehen oder so, weil man da irgendwie einfach was Schlagfertiges irgendwie mit dem Gegenüber hinkriegt. Aber ich habe auch schon in Podiumsdiskussionen gesessen, wo ich einmal wirklich jemanden auf Englisch wirklich kaum verstanden habe, weil der Akzent mit dem Spanisch dabei wirklich so... Ich habe keine Ahnung gehabt, was derjenige gesagt hat. Und ich dachte so, ist jetzt echt uncool, wenn ich sage, ich habe kein Wort verstanden. Und dann macht man halt so Sachen wie, Herr Dr. Meyer, Sie haben jetzt so kritisch geguckt. Sind Sie nicht der Meinung von der Frau Dr. Sanchez? Und dann wirft man mal so geschickt den Ball weiter, der das dann super aufgefangen hat. Und dann dachte ich nur so, das ist ein Schneider. Solche Dinge, aber dass da wirklich was Schlimmes passiert, ist eigentlich nicht, weil ich auch die Schmerzgrenze da relativ weit oben habe. Ich finde viele Dinge halt überhaupt nicht schlimm, wo dann vielleicht nachher irgendwie die Agentur irgendwie einen halben Herzinfarkt hat und sagt, oh Gott, wir hatten so Angst, weil der war nicht gekommen. Und ich empfinde das gar nicht so als schlimm und das Publikum meistens auch nicht. Und wenn dann Dinge passieren, dann freuen die sich auch oft. Das kenne ich auch aus dem Fernsehen. Wenn man da hängt oder eine Matz nicht kommt oder man sich total verspricht, das findet doch keiner doof. Ja. Aber so die Verantwortlichen denken immer, es muss alles total perfekt und clean sein. Das ist eigentlich gar nicht so sympathisch.
Ich glaube, deine Ruhe und Gelassenheit kommt natürlich auch durch die langjährige Erfahrung, ne, dass du das schon zigmal gemacht hast und das für eine Marketingagentur, die vielleicht einmal so ein Event organisiert ist, denkt, ne? Ja. Das muss alles perfekt sein. Da gebe ich dir recht. Aber so auf der Bühne zu sein, ne, auch wenn du sagst, Mensch, das hast du in dir und das war dein Traum, hast du kein Lampenfieber?
Doch, total. Also es ist ja auch, also jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe mir das total abgewöhnt. Aber ich glaube, damals, als das mein Traum war, ist das so dadurch gewachsen, dass ich da unglaubliche Angst vor hatte. Also ich habe als junge Schülerin mich niemals freiwillig für ein Referat gemeldet. Das war meine absolute Maximalstrafe, mich da hinzustellen vor der Klasse und zur Französischen Revolution was zu erzählen, egal wie lange ich mich darauf hätte vorbereiten können. Heute im Nachhinein denke ich mir, warum hast du das nicht eigentlich viel cooler gemacht und wieso hast du da nicht ein paar Heute hätte ich 1000 tolle Einfälle. Also vielleicht war es schon so ein bisschen auch so eine eigene Therapie, dass ich das machen wollte, weil ich nicht immer da so forsch vorneweg war. Aber heute habe ich kein Lampenfieber mehr, weil ich hasse Lampenfieber. Ich finde, es stört total. Und jeder, der sagt, das ist total wichtig, um das Adrenalin nein, ich finde, Lampenfieber stört total aus mehreren Gründen. Es macht irgendwie nervös. Man ist dann einfach nicht so klar und so gut. Man ist dann vielleicht irgendwie zittriger. Also ich beobachte das oft bei Leuten, die sehr, sehr nervös vorher sind. Ich versuche denen das eigentlich anderen abzustellen, weil es dann eigentlich besser wird. Und es stört vor allem total, weil man es ja nicht genießen kann. Weil es ist doch einfach total wunderbar, irgendwie eine tolle Veranstaltung. Oft denkt man sich am nächsten Tag, boah, das war cool, da möchte ich wieder hin. Sage ich auch oft Menschen, die dann mit mir auf die Bühne gehen, ne? Gastgeber, die dann was sagen müssen. Ich höre dann oft vorher, ich bin schon ganz schön nervös und so. Dann sage ich immer, nein, versuchen Sie es zu genießen. Und die haben sich oft schon danach bedankt und haben gesagt, weißt du, was war genau der richtige Tipp? Weil eigentlich ist es total cool, da zu stehen. Mhm. Insofern Lampenfieber, einfach abschalten.
Klick. Ja. Gerade wenn jetzt
jemand... Lachen wie Rauchen, einfach, das ist einfach unnötig. Es hilft überhaupt nichts, bringt gar nichts.
Ja. Wie hast du es denn aber geschafft von... du hast Lampenfieber und hast dich nicht getraut, auf die sogar in der Schule, ne, ein Referat zu halten und dann jetzt stehst du so cool auf der Bühne und sagst, ey, eigentlich voll cool, dass ich hier bin, ich genieße das, ich habe mich in Schale geschmissen, die Location sieht toll aus, die Menschen haben Freude und du hast ja recht, die im Publikum merken es meistens nicht, ne? Aber ja. Wie kriegt man das hin, wenn man das so hier drin hat, als Tipp vielleicht für denjenigen, der da Bock drauf hat?
Ja, das einfach machen, das ist ja auch irgendwie so oft ein Motto auf Veranstaltungen. Ich glaube, die Telekom hatte das auch wieder als Motto irgendwie vor ein paar Jahren und viele Unternehmen machen dieses einfach machen, wie man auch das Thema Digitalisierung jetzt irgendwie nach vorne bringt. Man muss die Dinge einfach dann machen und die Chancen nutzen, die man bekommt, weil wenn man die Chancen nicht in dem Moment nutzt und es nicht dann macht, dann, also der Moment kommt nicht, wo man so hundertprozentig auf etwas vorbereitet ist, dass man denkt, ach ja, jetzt kann ich das richtig, richtig gut, bis man da ist, das dauert ja auch ein bisschen und ich glaube, das ist so, man muss sich so ein bisschen davon lösen, dass man auf den Moment wartet, wo man da zu 100% drauf vorbereitet ist, was nicht heißt, also ich gehe zu 100% vorbereitet auf die Veranstaltung, können sich alle darauf verlassen, dass ich das zu richtig ernst nehme und richtig gut auch über die Bühne bringen möchte, aber ich glaube, um dahin zu kommen, also wenn jetzt wirklich ganz junge Mädchen zuhören und sagen, wie komme ich irgendwo hin und wie kriege ich mein Lampenfieber in den Griff, man muss sich einfach dann überwinden und die Chance in der Sekunde auch nehmen und es dann auch mal machen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, weil es kommen ja nicht immer die Chancen. Also gerade beim, nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel Fernsehen, es kommt ja nicht irgendwie jede Woche jemand und sagt, hier möchtest du die Sendung moderieren. Das heißt, wenn man das nicht in dem Moment macht, ich weiß, dass ich bei meinem ersten Casting, und es war dann auch live, diese Sendung, ich glaube, ich habe wirklich nur Wörter aneinander gereiht, die überhaupt nicht, die haben keinen einzigen Sinn ergeben. Wir haben mich richtig, richtig blamiert, glaube ich, damals. Und die haben mich auch nicht genommen, weil ich durfte ein paar Jahre später dann wiederkommen und es wurde immer besser. Irgendwann durfte ich es dann machen. Also da einfach mutig sein, es vielleicht auch mal schlecht zu machen.
Ja, und du hast eben was ganz Tolles gesagt zu unserem Nebensatz, den ich nochmal aufgreifen würde. Du hast gesagt, beim ersten Mal haben sie mich nicht genommen und ich bin jedes Jahr wiedergekommen. Ja. Dann haben sie mich genommen. Und das finde ich so klasse, weil viele haben, und auch, dass du vorhin eingangs gesagt hast, du hast dir so lange Zeit gelassen, ne? Du hast mit 20 entschieden, so in dem Büro möchte ich hier nicht die nächsten Jahre sitzen, aber ich gebe mir genug Zeit, weil ich weiß, dass ich das nicht von heute auf morgen der nächste Performstar bin. Vielleicht kannst du mich da noch mal ein bisschen abholen, wie du vielleicht auch genau das an deine Kinder oder an deine Schüler weitergibst oder deine Studenten oder wem auch immer du das näher bringst, da dran zu bleiben und einen Traum zu verfolgen. Und wen hast du vorhin zitiert? Kate Moss?
Ja, Kate Moss ist eigentlich schlimm, dass Kate Moss ist. Ne? Die ist ja eigentlich, aber ich meine, Gott, die hat eine gute Karriere gehabt, auch wenn man nicht alles nachmachen sollte, was sie so macht. Nehmen wir vielleicht mal ein anderes Beispiel. Jetzt mal nicht Kate Moss, sondern ich habe vor vielen Jahren auch mal so ein so einen Glückskeks aufgemacht. Ne? Kinder lieben ja diese Glückskekse, aber ich habe irgendwann auch mal einen aufgemacht vor vielen, vielen Jahren. Und da war ein kleiner Zettel drin und da stand drauf, Geduld ist die schwierigste aller Tugenden, aber im Leben ist sie die stärkste aller Waffen. Und den habe ich jahrelang auch in meinem Portemonnaie rumgetragen, was mir irgendwann geklaut worden ist. Und dieser Glückskekszettel ist weg. Ich hoffe, dass ihn irgendjemand gefunden hat und auch irgendwie danach lebt. Also man muss schon so ein bisschen Geduld für die Dinge. Ich bin ein mega geduldiger Mensch. Man muss sich einfach für Dinge Zeit nehmen, aber man muss eben auch die Chancen nutzen, wenn sie kommen. Also das ist so dieser schmale Grat. Man kann dann nicht sagen, ah ja, das kommt vielleicht wieder. Also das ist klar, man ist auch nicht immer in dem Alter, wo man sich so viel Zeit dann nehmen kann. Aber gerade wenn man, glaube ich, dabei ist, einen Beruf aufzubauen, sollte man ein bisschen auf die lange, auf die Bleibbahn gucken. Aber das Beispiel, was du meintest mit, ich bin immer wieder dahin gegangen, das war sogar noch viel schlimmer. Ich bin da hingegangen, habe das gemacht. Die haben mich angerufen und haben gesagt, du bist bei uns im Dienstplan, du hast den Job. Ja. Ich habe mich unpackbar gefreut, weil es wirklich so ein ganz großer Traum war. Ich meine, ich war irgendwie ganz jung, ich war 20 oder 23. Ich habe mich unglaublich gefreut, es schon allen erzählt und, glaube ich, Sekt gekauft. Damals auf keinen Fall Champagner, sondern Sekt. Und dann riefen die am nächsten Tag an und haben gesagt, Entschuldigung, wir haben sie verwechselt, wir meinten die andere.
Oh nein.
Das war wirklich eines meiner stärksten Traumata, die ich irgendwie, mich hat das wirklich so richtig, richtig tief getroffen. Und zwar so tief, dass ich später, wenn mir Leute gesagt haben, du hast den Job, dass ich das wirklich einfach nicht geglaubt habe und mich auch nicht wirklich doll darüber freuen konnte, weil ich immer dachte, ah, die rufen mich morgen wieder an oder übermorgen. Aber wie gesagt, dann bin ich das nächste Jahr wieder hingegangen und dann habe ich es wieder nicht bekommen und dann bin ich 3 Jahre, habe mich aber immer weitergebildet, habe immer weiter Coachings gemacht, Kameratrainings und ich habe es dann irgendwann bekommen. Also ich gebe keine Ruhe, bis ich es habe. Und also ich bin sehr hartnäckig. Und das war dann schon, wo eine Agentur sogar gesagt hat, ja, du bist jetzt nicht so stolz, da jetzt nochmal hinzugehen. Ich so, wieso denn das? Ich so einen Job, den ich haben will. Also irgendwo hört es auch auf mit dem Stolz. Klar gehe ich dahin. Also wenn ich das Jahr davor, wenn es noch nicht gereicht hat und ich habe jetzt mehr gelernt, im Nachhinein, die haben ja auch total recht gehabt. Ich konnte das einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Aber dann irgendwann ist es dann halt gewachsen und ich habe es dann bekommen. Nach vielen, vielen Jahren. Aber diese Jahre gehen ja auch um.
Ja, ja, aber ich finde es schön, dass du sagst, Mensch, eigentlich siehst du das nicht als Rückschlag oder als, boah, die sind blöd und wollten mich nicht haben, sondern eher als, okay, ich habe die Chance, ich nehme die Chance einfach nächstes Jahr nochmal, ich probiere das. Ja. Ich nehme vielleicht auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, warum wurde es das nicht, ne? Und versuche genau an den Sachen zu arbeiten und dann ist doch so ein Erreichen eines Zieles hat dann viel, viel mehr Wert, wenn man da so dahinter geblieben ist.
Total, total, ja. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, kickt es auch ein bisschen. Aber damals, als die dann gesagt haben, okay, wir nehmen dich und so, war ich wirklich sehr misstrauisch, ob die morgen wieder anrufen. So. Ja, also klar, also ich finde es schon sehr erfüllend, wenn man gerade auch im Job irgendwie Ziele erreicht, weil das ja nun wirklich auch sehr einen großen Part im Leben einnimmt mit dem man sich beschäftigt und was man macht. Und da war das schon wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, es vielleicht auch nicht direkt zu bekommen. Weil zu früh seinen Catwalk zu haben, ist, glaube ich, auch nicht gut. Ich habe das auch viele Jahre bei der Serie, also ich habe viele Jahre bei Verbotene Liebe gearbeitet und auch beobachtet, was, ja, ich weiß, das ist gerne geguckt, ich bin viel zu jung dafür eigentlich.
Ich
habe da viele, viele junge Menschen gesehen, nicht nur junge Mädels, auch junge Jungs irgendwie, die mit 15 da eine Hauptrolle bekommen haben und habe beobachtet, dass das auch gar nicht auf Dauer so gut ist, so früh, ist wie mit jungen Fußballspielern oder so, wenn die zu früh schon so weit oben irgendwie anfangen, dann ist der Fall dann oft zu tief, ne? Also das ist eigentlich schöner als ein bisschen, oder gesünder, sagen wir es gesünder, ist so ein bisschen langsamer.
Jetzt hast du dich dann auch entwickelt von aus dem Büro raus, Komparsenrollen, Nachrichtensprecher, jetzt als Eventmoderatorin unterwegs zu sein. Wie, gerade wenn die Erfahrung wächst, dann sollten natürlich auch die Preise wachsen, die man für sich und die Leistung nimmt. Wie hast du das dann verhandelt? Hast du vielleicht dich mit deinen Kollegen und Kolleginnen, die auch Freiberufler waren, ausgetauscht? Weil ich stelle mir das schwer vor, wenn ich Industriekauffrau bin, da kann ich googeln, was kriegen die normalerweise? Gibt es vielleicht einen Tarifvertrag? Da weiß ich, okay, wo ist die Spanne, dass ich mit meinem Chef sprechen kann, ob ich eine Gehaltserhöhung kriege, ne? ist vielleicht auch sichtbar und transparent im Unternehmen, aber auch gerade als Speaker, Moderator, da gehen ja die Spannen so weit auseinander. Wie hast du das für dich gelöst?
Ja, die gehen schon, klar gehen die weit auseinander, das ist ja auch im Unternehmen so, ne, dass es da irgendwie auch von bis gibt. Also erstmal ist man natürlich mit vielen unterwegs, die in dem Bereich unterwegs sind, und man kriegt natürlich mit, was sind so die Preise, man probiert auch ein bisschen aus und stellt vielleicht auch fest, so, okay, wenn ich zu hoch gehe, dann werde ich weniger gebucht, habe vielleicht irgendwie dann nachher das Gleiche, wie wenn ich ein bisschen weniger nehme, dafür häufiger gebucht bin. Man probiert so ein bisschen aus, und ich habe die letzten Jahre festgestellt, dass man schon irgendwie dann relativ schnell auch einen guten Eindruck bekommt, was sind so die Preise, die funktionieren, und was bin ich wert, oder was sind so die Goodies, was sollte der Kunde bezahlen, vielleicht irgendwie Thema Sicherheit, weil man es seit vielen, vielen Jahren macht. Thema Bekanntheit ist bei anderen natürlich, ne, wenn man eine Barbara Schöneberger bucht oder so, hat man natürlich diesen riesen Bekanntheitsgrad oder so, den man natürlich auch mitzahlt. Wenn man, das ist natürlich auch, je älter man wird, hat man vielleicht auch ein Recht darauf, ein bisschen mehr zu nehmen. So wächst das irgendwie. Wie das dann irgendwann mal, also ich habe ja auch vor vielen Jahren auch mal über eine Agentur irgendwie angefangen, dann machen die das für einen und sagen, ja, guck mal, wir lassen dich auf dieser Messe moderieren und du kriegst das und das, wo ich als ganz junges Mädchen dachte, oh, das kriege ich an einem Tag, weil ich eben aus diesem Festangestelltenverhältnis kam. Da wurde mir aber auch, also ich habe ja auch Wirtschaft studiert oder so, ich kann ganz gut mit Geld umgehen und ich weiß auch, wie die Dinge funktionieren und wann man was weglegen muss, ne? Was in diesen Zeiten natürlich auch von Vorteil ist, ne? Ja. Dann habe ich schon auch gemerkt, dass man als Freiberufler natürlich auch zu Recht natürlich andere Tagessätze hat, als wenn man jetzt das Festangestellte runterrechnet auf 22 Tage. Ne? Weil man eben auch in anderen Zeiten dann wieder davon klarkommen muss, seine Versicherung zahlen muss. Ne? Man fliegt ja auch aus gewissen Schutzmechanismen des Staates raus und muss dann Eigenverantwortung zeigen und dann selber dafür sorgen.
Wie gehst du
denn der Geldspezialist an? Du weißt ja, dass viele Freiberufler genau sowas eben vergessen. Ja. Und deshalb ist es ganz gut, dass ich eben diese Ausbildung gemacht habe und das Studium gemacht habe, weil da mischen sich, glaube ich, jetzt so ganz gut die Dinge zusammen.
Ja. Dann kommen wir mal auch zu meinem Lieblingsthema Geld. du hast vorhin gesagt, du tauschst dich auch mit Kollegen aus, ne? Aber über Geld zu sprechen ist ja manchmal so eine Sache. Ich kenne das auch aus dem Angestelltenverhältnis. Möchte man teilen, was man verdient, ne? Nicht, dass die anderen neidisch sind oder dass man sich vielleicht zu günstig vorkommt, weil man denkt, man hat schlecht verhandelt, oder über Geld sprechen macht man ja sowieso nicht. Was hast denn du da für ein Verhältnis zu?
Ja, das ist so, ne? Da sind die Amerikaner, glaube ich, ganz anders. Die sind da ganz stolz, ne? Wobei sich das auch schon ändert. Also ich treffe in der Branche auch auf Leute, die sehr so über Geld reden, wo ich mir manchmal denke, na, ob das jetzt alles so stimmt, ne? Das wird auch von der Bühne aus dann oft so kommuniziert, was man in der Branche irgendwie verdienen kann. Ja, man hat natürlich so seine Kolleginnen und Kollegen, mit denen man so ein vertrauteres Verhältnis hat, mit denen man sowas bespricht. Mhm. Aber man kann sich das auch, man kann ja nicht immer da alles so vergleichen, weil jeder hat ja auch irgendwie so ein anderes Goodie, was er sich dann irgendwie vielleicht bezahlen lässt, oder ein anderes Standing oder andere Erfahrungen da gemacht. Aber es ist natürlich so, dass jede Branche so ungeschriebene Gesetze hat, was man irgendwie bekommt, ne? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich einfach in der Event-Moderatoren-Branche halt eben auch so eine Range von bis, und da kann man sich dann halt überlegen, verkaufe ich mich irgendwie eher ein bisschen günstig und mache irgendwie mehr auf Menge Masse, oder mache ich eher so die großen, etwas hochwertigeren und weniger davon zu höheren Preisen. Kommt auch immer drauf an, ob eine Agentur das für einen macht oder nicht, aber ich tausche mich da schon, klar tausche ich mich da aus, aber ich glaube, ich weiß so ganz, ganz gut, was funktioniert, und das ist ja dann auch wieder der Vorteil, wenn man so sein eigener Chef ist. Ich kann das ja einfach bestimmen, ne? Ja. Ich kann ja einfach sagen, so ist es. Richtig. Und entweder jemand macht das oder macht das nicht. Mhm. Man hat natürlich, also weil du ja einfach gerne über Geld und so Kalkulationen oder so sprichst, da hat man natürlich auch wieder Variationsmöglichkeiten mit einem Kunden oder einer Agentur zu sagen, es ist nicht nur so ein Tagessatz, ja, dann steht ja immer so eine fette Summe da, sondern dann, wobei ich das nicht gerne mache. Ich habe immer gerne so, dass der Tagessatz, damit jeder irgendwie weiß, was Sache ist. Aber man kann es ja auch stückeln und sagen, so, die Vorbereitung kostet das, dann die Stunden kosten das. Wenn es von es mittags nur ist, kostet es weniger. Die Anreisekosten werden anteilig berechnet. Ich weiß es nicht, man kann es halt so stückeln, dass es schöner aussieht.
Ja, richtig.
Aber ich finde immer, ich bin so ein Freund von unkompliziert und kurzen Wegen. Also bei mir ist das wirklich so, da kommt eine E-Mail und da steht mein Tagessatz drin, vielleicht noch ein Probetag drin. Und
dann war's
dass
da.
Der Kunde relativ schnell weiß, woran er ist.
Ja.
Aber ich weiß so von Kolleginnen und Kollegen, dass man es auch ein bisschen anders drapieren könnte.
Ja. Ja, das ist ja auch immer, man kriegt ja auch nach dem ersten Gespräch oder nach der ersten Anfrage ein Gefühl, wie der andere tickt, ne? Was dem wichtig ist, manche wollen das vielleicht nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt haben, manche sagen, ja. Letztendlich unterm Strich ist sowieso die gleiche Summe, ne? Ja. Bei mir ist es auch unterschiedlich, je nach Kunde, ne? Je nachdem, was es inhaltlich für ein Auftrag ist, muss ich mich vorbereiten, muss ich mich nicht vorbereiten. Ich berate Unternehmen im Bereich Digitalisierung, ne? Und das ist auch so, okay, wenn ich klar weiß, okay, das ist der Projektauftrag, dann gehe ich da rein und arbeite halt ab. Dann ist es für den Kunden auch günstiger, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, dann habe ich halt einen günstigeren Satz, als wenn die mich vor Ort haben wollen und ich mache irgendwie einen Workshop.
Ja, klar.
Mit dem Team und muss es vorbereiten und muss die Führungskraft vielleicht noch irgendwie schulen oder so, passe ich das auch entsprechend an. Was mir wichtig ist in meiner Selbstständigkeit, ich lege mir halt einen bestimmten Prozentsatz jeden Monat zurück, wie so als Gewinnrücklage, genau für schlechte Zeiten, wie wir die jetzt gerade haben. Wie teilst du dein Geld für dich ein? Oder hast du da ein bestimmtes System? Legst du deine Steuern auf ein Extrakonto? Oder wie handhabst du das?
Ich habe immer noch meinen Vater im Ohr, der mir wirklich seit ich klein bin immer, du musst die Hälfte zurücklegen. Ne? So, also so ganz die Hälfte ist es ja auch manchmal dann nicht, aber man legt dann, wenn man die Hälfte zurücklegt, dann ist man ja eigentlich dann so weit auf der sicheren Seite und freut sich dann vielleicht sogar, wenn man ein bisschen was wiederbekommt. Das habe ich wirklich immer noch so im Ohr und ich habe, was habe ich meine Mechanismen? Ich mache meine Buchhaltung auch seit einigen Jahren digital und da ist ja auch so der Steuerrechner dann schon so integriert und so und da sieht man ja eigentlich so, was auf einen zukommt und eigentlich handhabe ich es so, wenn es so größere Jobs mal sind, wo wirklich mal von einer Roadshow so eine richtig große Summe so bekommt, dann mache ich das manchmal so, dass ich sowas so komplett weglege und bei den anderen Sachen dann nicht so drauf achte oder wenn sowas dann halt mal nicht ist, dass man immer mal so guckt, dass man mal wieder so, aber ich habe nicht sowas, dass ich exakt immer so von jedem Job irgendwie so die Hälfte weglege. Aber im Kopf ist das auf jeden Fall total verankert. Und da bin ich auch echt sehr sortiert unterwegs. Also da hat mich jetzt noch nicht irgendwie plötzlich irgendwie was richtig hart überrascht oder so, sondern das habe ich einfach, dass das einfach nicht brutto wie netto zum Ausgeben ist, wie das vielleicht irgendwie manchmal irgendwie in den anfänglichen Jahren passiert ist. Nein, also ich weiß, das sind Überweisungen, die kommen und da kann man sich natürlich freuen, dass da eine schöne Summe auf dem Konto ist, aber dann muss man sich natürlich einteilen, was verprasse ich davon, ja, und was kommt aufs Konto.
Also ich handhabe es sogar so, dass ich habe ein getrenntes Geschäftskonto und zahle mir selber mein Gehalt aus. Ich habe ein privates Konto und habe gesagt, okay, das brauche ich zum Leben, das ist für private Ausgaben. Da zahle ich mir jeden Monat die gleiche Summe aus, egal wie viel auf der anderen Seite reinkommt. Ne? Ah. Und wenn, wie du sagst, eine große Ausgabe kommt, gut, dann kommt ein bestimmter Prozentsatz kommt auf das Umsatzsteuerkonto, ein bisschen kommt auf das normale Einkommensteuerkonto, ne, für die quartalsweisen Vorauszahlungen. Und ein Teil lasse ich halt für Betriebsausgaben da. Und wenn mehr übrig ist, dann habe ich ein Gewinnkonto, dann lege ich das beiseite. Weil wenn dann mein Auftrag ausbleibt, ich möchte mir weiterhin mein Gehalt auszahlen, ne, dann muss ich das ja von irgendwo her nehmen. Und so versuche ich das ein bisschen, mich selber zu manipulieren und so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, dass ich mir gar nicht diese großen Summen angucke, sondern nur mein gleichbleibendes Gehalt im Monat habe, wo auch noch meine privaten Sparraten abgehen. Weil wie du es gesagt hast vorhin, gerade als Freiberufler fallen einem ja auch so viele staatliche Sachen weg, ne? Rentenversicherung und so weiter, da muss man auch selber vorsorgen. Wie sorgst du da für dich vor? Hast du da Versicherungen oder hast du ein Haus oder wie machst du das? Wie sorgst du privat?
Ich überlege jetzt gerade, ob du auch schon mal mit dir selber in so Verhandlungen gegangen bist, dass du dir eine Gehaltserhöhung auszahlst, also so alle fünf Jahre. Also nein, immer das Gleiche.
Nein. Nur wenn die privaten Sparraten erhöht werden sollen, weil jetzt die Aktienpreise sinken und ich nochmal nachkaufen möchte.
Ja, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht damit? Das würde mich jetzt mal interessieren, ja. Jetzt so auf Talfahrt geht.
Ich habe tatsächlich an meinen bestehenden Sachen nichts verändert. Ich habe nichts verkauft. Ich habe alles drin gelassen, weil das für mich sowieso langfristige Anlagen sind. Ne? Also das, was ich da rein tue, monatlich oder auch mal, wenn es größere Summen sind, das ist eigentlich für mich meine Altersvorsorge. Und ich habe immer eine lange Shoppinglist an Aktien, die ich mir mal kaufen möchte. Und jetzt ist ja gerade alles günstig. So dass ich gerade gucke, okay, wie viel Geld kann ich tatsächlich noch von meiner Gewinnrücklage nehmen, ohne mein Business zu gefährden, ne? Weil gerade muss ja schauen, dass die Aufträge weiterhin reinkommen, werde ich tatsächlich nachkaufen, jede Woche.
Also jetzt schon, glaubst du, das ist jetzt schon so der Punkt, wo man, oder wartest du gar nicht so auf den Peak, sondern du guckst so, dass du, also weil...
Ich mache jede Woche oder alle zwei Wochen, immer wenn so ein bisschen Geld da ist, mache ich ein bisschen und in verschiedene Werte rein, weil ganz ehrlich, wir können den Markt nicht schlagen. Ne? Ich weiß nicht, habe die Glaskugel nicht und weiß nicht, wann es ganz unten ist oder wann es wieder steigt. Ne? Amazon ist jetzt total gefallen und jetzt steigen die wieder, weil natürlich alle bestellen und nicht mehr in den Supermarkt gehen. Also ich mache Stück für Stück und versuche mich eigentlich wenig davon beeinflussen zu lassen, was so draußen für Panik gemacht wird. Und
Spannend.
Genau.
Ja, weil du sagst immer, dass viele Frauen, da nicht so affin sind für das Thema, dabei wäre es kein Hexenwerk, da mal ein bisschen aktiver unterwegs zu sein.
Aber es ist natürlich, man muss es, wie du vorhin gesagt hast, du hast auch gelernt, es auszuhalten, unsicher Geld zu kriegen und unregelmäßig Geld zu kriegen. Und ich muss jetzt lernen auszuhalten, dass da ein Depot war, wo eine große Summe stand und die jetzt mindestens ein Viertel, ein Drittel weniger wert ist auf einmal.
Wo ist mir das mit den Bitcoins gegangen? Die habe ich natürlich gekauft, die habe ich zu dem deutlich ungünstigsten Zeitpunkt gekauft und habe dann immer geguckt, wie das so weiter runterging. Irgendwann muss man sich davon befreien und sagen, ich gucke da jetzt genau rein. So ist mir das auch mal mit einem Aktienpaket gegangen, wo ich dann einfach so frustriert war, dass ich da, glaube ich, 10 Jahre nicht reingeguckt habe und dann aber sehr positiv überrascht war, was dann daraus geworden ist. Man muss nur einen langen Atem haben. Ne?
Und das ist dann, finde ich, auch für uns die Altersvorsorge oder Rücklage, wo wir jetzt Freiberufler halt schauen müssen, was können wir mit unserem Geld machen, wo hat man einen Hebel und lässt das Geld, was man für eine gewisse Zeit vielleicht mal mehr verdient, für sich arbeiten und nicht umgedreht. Ne?
Ja, genau.
Hast du noch ein Depot?
Genau, ich hab ein Depot. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Bitcoins gehabt, aber nur mit so ein bisschen Spiel. Machen wir mal so, ne, so dadurch, dass ich auch einfach diese ganzen neuen Dinge einfach auch ausprobieren möchte, dann habe ich das mit ein bisschen Spielgeld gemacht, sodass man nicht zu frustriert ist, wenn da irgendwie was passiert. Ansonsten mit einem Eigenheim auch, ne? Also mit Immobilien, was ja in den letzten Jahren wahrscheinlich auch einfach so mit das Sinnvollste war, weil es einfach da sehr hoch, ich bin mal gespannt, was jetzt so passiert, durch Corona mit den Immobilienpreisen, ob sich da jetzt natürlich irgendwie was tut, aber insofern war jetzt relativ wenig so in Aktien angelegt. Aber natürlich privat, also ich muss natürlich privat irgendwie für mein Alter vorsorgen und habe da irgendwelche Rentengeschichten halt dann selber irgendwie an den Start gebracht, wo jedes Jahr was eingezahlt wird und irgendwann dann was ausgezahlt wird.
Ja.
Also das ist aber gestreut, ne? Also ich glaube, es ist immer so, auf so ein Pferd dann zu setzen, ist dann auch riskant, wenn da was passiert. Also ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und so, dass dann die Mischung nachher stimmt.
Ja, also das finde ich aber auch super wichtig, weil viele, wie du vorhin gesagt hast, die sehen die große Summe, die man vielleicht als Selbstständiger kriegt und denken nicht dran, dass da nicht nur die Steuern weggelegt werden müssen, sondern dass man auch auf verschiedene Pferde, ne, Immobilien, irgendwelche Altersvorsorge, Rentengeschichten, Aktien, was es auch alles gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder kann sich das aussuchen, was für einen selbst passt oder ausprobieren. Aber das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass man da schaut, weil man weiß, wie sicher ist die gesetzliche Rente.
Ja, genau. Aber man ist halt eben auch als Freiberufler und das unterscheidet halt auch oft so von diesen festangestellten Dingern. Man ist natürlich viel umtriebiger und muss immer, man ist ein bisschen vielleicht auch dadurch flexibler, weil man immer wieder gucken muss. Und deshalb denke ich mir manchmal, wenn man aus einer Festanstellung dann plötzlich rausgekündigt wird, was ja auch passieren kann, weil das ist ja nicht alles sicher. Ne? Man hat ja seine Jobs nicht mehr unbedingt wie früher, irgendwie 30, 50 Jahre oder so. dann fehlt einem auch diese Agilität ein bisschen, weil man ja das auch gar nicht gewohnt war, jetzt mal wieder sich neu zu sortieren. Und als Freiberufler ist man ja immer eigentlich so auf der Hut und auf dem Sprung und guckt, was geht noch. Und man ist nie in so einem Stillstand, dass man sich so zurücklehnt, was mich auch massiv fertig machen würde, weil ich das gar nicht so das angenehme Gefühl finde, so zu denken, ach ja, alles läuft und macht ja Spaß zu akquirieren und zu gucken, was wären spannende Dinge jetzt. Nicht nur bei Geldanlage, finde ich auch eben super spannend zu gucken, was gibt es da irgendwie Neues oder wie. Es ist natürlich schöner, auf sein Konto zu gucken, dass es irgendwie mehr wird und dann, wenn es jetzt mal runtergeht, so dass man sich ein bisschen ärgert. Aber genauso ist es eben bei der Akquise bei den Jobs so. Wie kriege ich neue Kunden an den Start? Welche Marketingmöglichkeiten gibt es? Und dann ist das ein tolles Gefühl, wenn E-Mails kommen mit Anfragen. Mhm. Und dann hält man es halt auch mal aus, wenn die mal eine Weile weniger sind.
Ja. Christiane, zum Schluss habe ich immer drei Fragen. Mhm. Erste Frage. Was ist für dich finanzielle Freiheit?
Also, wir haben ja auf dem Kongress, und du hast eine unglaubliche Hommage an Geld gemacht, ne, weil du gesagt hast, Geld hätte so einen negativen Touch und Geld verdirbt den Charakter und so. Und dann hast du zum Schluss gesagt, das ist Quatsch, Geld ist Freiheit, Geld ist seine Projekte nach vorne bringen, Geld macht glücklich, hast du sogar zum Schluss gesagt. Und ich dachte, oh mein Gott, was sagen Sie? Sie wird so ärger bekommen. Wo du aber recht hast und wo ich auch ganz viel drüber nachgedacht habe danach, war, dass das natürlich auch sehr was mit Freiheit zu tun hat. Also Freiheit, seine Projekte vorwärts zu bringen, die Freiheit zu haben, irgendwie schlafen zu können, sich keine Sorgen zu machen. Also das sind schon Dinge, die mit Sicherheit gute Gefühle auslösen und einen auch vorwärts bringen im Leben. Ne? Aber ich möchte, also vielleicht gibt es auch genau Menschen, die darauf umgekehrt reagieren und sich dann zu sehr ausruhen, irgendwie das nicht machen. Aber ich sehe das genauso wie du, dass es einen sehr vorwärts bringen kann.
Ja. Zweite Frage. Gibt es ein Buch, ein Film, irgendwas, was dich inspiriert hat, neben Kate Moss?
Gott, ich bin übrigens überhaupt kein Kate Moss-Fan. Ne? Ich finde die noch nicht mal so mega hübsch wie so viele. Aber die hat wirklich diesen schlauen Satz gesagt. Ne? Was heißt schlau? Der war halt, das war dieser Satz, der mich irgendwie gepackt hat. Also ein Buch, was ich nie vergessen werde, was mich auch total geflasht hat, was überhaupt nichts mit unserem Business, also auch ein bisschen hat was mit unserem Business zu tun, ist dieser Hunger nach Freiheit. Ich glaube, so hieß das. Da geht es also auch eine wahre Geschichte von einer Französin, die irgendwie im kolumbianischen Knast gelandet ist, weil man ihr am Flughafen Drogen untergejubelt hat, die sie aber gar nicht hatte. Die ist zu Unrecht oder halb Unrecht, ich weiß es nicht mehr, ist ewig her, dass ich es gelesen habe, in einem ganz schlimmen Gefängnis gelandet über ganz viele Jahre und erzählt, was das mit jemandem macht, wenn man die Freiheit genommen bekommt. Mhm. Ne? Und das ist jetzt auch irgendwie etwas, was jetzt auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, wenn jetzt diskutiert wird, dass die Menschen zu Hause bleiben müssen und so, was macht das mit den Leuten, wenn sie auf einmal ihrer Freiheit beschnitten werden und man einfach nicht mehr rausgehen kann, nicht mehr, ne? Wir sind ja da ganz extrem oder Freiberufler vielleicht eben nochmal, jetzt bin ich auch noch Schütze, ja, Schützen sind sehr freiheitlieb. Da, was macht das mit den Menschen? Ich weiß nicht. Also mich hat das Buch sehr, sehr fasziniert und mir ist, glaube ich, als sehr junges Mädchen dadurch schon klar geworden, was das für ein hohes Gut ist. Frei entscheiden zu dürfen, sich frei bewegen zu dürfen und frei arbeiten zu dürfen. Was nicht heißt, dass man sich nicht irgendwie, ne, natürlich muss man sich auch als Freiberufler und so an alle möglichen Regeln halten und eben für sich selber irgendwie so, aber eben frei vielleicht auch gar nicht so, ich finde dieses Wort Eigenverantwortung in dem Zusammenhang eigentlich viel, viel passender. Mhm. Ja. Dann ist es Freiheit, Eigenverantwortung an den Tag zu legen.
Ich glaube, deshalb wird es vielleicht manchmal missverstanden, wenn ich sage, Geld macht glücklich. Ne? Vielleicht Geld macht mich frei, weil ich will mich nämlich nicht abhängig machen von Geld, von einem Arbeitgeber, von, keine Ahnung, dem 7 bis 16 Uhr Job, ne? Von keine Ahnung was. Ne? Das ist, und wenn man Geld hat oder wenn man
ein cooles Business aufgebaut hat oder sich eine Rücklage geschaffen hat, dann kann man genauso frei sein. Und wenn es einem gut geht, dann kann man Gutes für andere tun. Und dann, ich glaube, dann kann die Welt schon ein Stück weit besser sein, wenn wir da anderen
bisschen. Ich fand das auch total mutig, dass du das gesagt hast. Ich weiß, als ich dich dazu interviewt habe, ich habe dich wirklich mit ganz großen Augen angeguckt und gesagt, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber wie cool. Also ich meine, das, weil du es ja natürlich auch untermauert hast mit einigen Sätzen, die auch wirklich wahr sind. Und ich glaube, dass wenn man da sowas Positives draus macht, gibt es einem eben die Freiheit, andere Dinge voranzubringen.
Ja. Letzte Frage, Christiane. Wenn ich heute mal die Ehre habe, dich zu interviewen und nicht umgedreht.
Du merkst aber, ne, ich neige dazu, dir Fragen zu stellen.
Ja, voll gut. Gibt es was, was du immer bei dir trägst, wo es vielleicht eine Geschichte zu gibt, warum?
Was ich immer bei mir trage, also ich habe immer so, was ich immer dabei habe, ist so, kennst du, so hat man als Kind immer bekommen, das sind so Goldmünzen aus Schokolade. Wenn man die gegessen hat, sind ganz hart, damit, die kann man eigentlich gar nicht essen, aber eigentlich so, und die habe ich als Kind mal irgendwie so 5 Stück oder so bekommen und ich habe so ein Döschen, da sind irgendwie so ganz, ganz wenige drin und ich habe immer einen in meinem Portemonnaie. Das ist so ein bisschen wie bei Aschenbrödel mit den 3 Nüssen. Irgendwann werden sie alle weg sein und dann habe ich gleich kein Glück mehr im Leben, befürchte ich. Ja. Also davon habe ich immer eine dabei und die ist nur weg, wenn mir das Portemonnaie abhanden geht. Es ist auch schon im Leben passiert, dass mir das Portemonnaie abhanden gegangen ist, aber das ist so eine Art, ja, das ist so ein Talisman, so ein Glücksbringer, von dem ich nur ganz wenige habe und ich glaube, die sind wahrscheinlich, also man, wenn jemand mein Portemonnaie mal findet und der ist da drin, bitte nicht essen. Das Ding ist wahrscheinlich so 40 Jahre alt.
Okay. Aber wie der Glückskeks letztendlich passiert. Sorry. Ich sage wie der Glückskeksspruch. Letztendlich kriegst du den im Herzen mit dir, oder? Ne?
Ach so, ja. Ja, trage ich mit mir. Der Glückskeksspruch, den werde ich nie vergessen. Ja, der hat einem im Leben eigentlich immer geholfen.
Ja. Vielen, vielen Dank, Christiane, dass du einen Einblick gegeben hast in dein Berufsleben, in dein Finanzleben, auch ein bisschen in dein Privatleben. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt auch allen anderen, die zuhören, wenn die eine Frage haben. Es wird ja gepostet bei Social Media. Die können gerne sicherlich dann kommentieren und du kannst direkt antworten, wenn du magst.
Gerne.
Genau, ich freue mich.
Spaß gemacht, Anni. Du hast ja immer eine sehr, sehr lebendige, gute Art. Ich habe ja auch noch unser Video, ne? Ich habe es nur noch nicht gepostet an dem Tag, weil wir es wirklich so, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, was 2-3 Tage später mit der Welt passiert.
Ja.
Das kommt noch.
Ja, sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich.
Auch.
Ich wünsche dir was, Christiane.
Danke, danke. Bis bald. Tschüss.
So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen mit der Christiane. Und du kannst viel bei mitnehmen. Kommentier gern, was du an Fragen hast im Beitrag. Like meinen Podcast. Ich wiederhole mich. Bewerte ihn auch gerne. Das hilft mir unheimlich, wenn du den Podcast bewertest bei iTunes. Dann rankt er besser, dann sehen den noch andere Frauen. Und genau, wenn du darüber diskutieren möchtest und magst es nicht offiziell unter den Beiträgen machen, dann komm gern in unsere Community. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist nur für Frauen. Da geht es um Finanzen, da geht es um das Business und um alles rund um die Themen, sich auch gegenseitig zu unterstützen und ein bisschen Inspiration zu kriegen. Wir machen das andere, sich gegenseitig zu helfen, zu vernetzen, auszutauschen. Genau. Kommt da gern dazu. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Business, Leichtigkeit mit euren Finanzen. Das ist alles gar kein Hexenwerk und ganz viel gute Laune und frohen Mut in die Zukunft zu schauen. Und genau. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.